hörst den Rechtsstandpunkt-Podcast. Den Podcast über das Erlebnis-Unternehmensrecht. Hier geht es um Unternehmensrecht und Unternehmertum.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Rechtsstandpunkt-Podcasts. Ich bin Rudi Schwarz, bei mir ist wieder Magister Bernd Trabmeier. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das jeden Unternehmer, jede Unternehmerin betrifft, nämlich die allgemeinen Geschäftsbedingungen, wir kennen sie kurz als AGBs. Das ist, ich sag mal, ein rechtliches Minenfeld. Bernd, führ uns bitte dadurch. Aber zuerst die übliche Frage, wie geht's dir heute?
Danke, Rudi, mir geht's ausgezeichnet und ich hoffe dir auch.
Dankeschön, kann nicht klagen.
Ja, na, ich freue mich, dass ich heute durch dieses rechtliche Minenfeld mit dir gehen darf und ich hoffe, uns wird dabei nichts passieren.
Ich gehe mal davon aus. Wir fangen wirklich mit den Basics an. Warum sind AGBs denn eigentlich wirklich so wichtig für Unternehmen?
Aus mehreren Gründen, Rudi. Stell dir vor, du schreibst täglich Angebote und schließt auch mit deinen Kunden oft Verträge ab, dann wirst du nicht jedes Mal jede einzelne Regelung, jede einzelne Bedingung, jede einzelne Klausel eines Vertrages neu formulieren wollen und auch nicht mit jedem einzelnen Kunden immer wieder aufs Neue verhandeln wollen. Allgemeine Geschäftsbedingungen sind da die rechtliche Grundlage für alle deine Verträge mit deinen Kunden. Das erleichtert für dich den Geschäftsverkehr. Du hast Standardregelungen für alle Transaktionen, die sich halt immer wiederholen. Aber in dieser Episode des Rechtsstandpunkt-Podcasts soll es nicht um AGB im Allgemeinen gehen, sondern heute wollen wir uns eigentlich anschauen, welche Fehler werden in der Praxis oft gemacht und was sind die Folgen daraus.
Du hast uns einige sehr spannende Fälle mitgebracht, die der OGH, der österreichische oberste Gerichtshof, entschieden hat. Gleich das erste da. Worum geht's? Worum ist es da gegangen, genommen?
Also das erste Beispiel, das wir uns heute anschauen wollen, da ist es gegangen um die allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Fitnessstudios. Mhm. Konkret ist es um die Vertragsdauer gegangen. Also wie lange bin ich als Kunde an den Vertrag gebunden? Wie lange ist meine Bindung an das Fitnessstudio? In diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen ist gestanden, dass der Vertrag grundsätzlich auf unbestimmte Zeit abgeschlossen wird. Das ist auch völlig in Ordnung, ganz normal. Das bedeutet, jeder Kunde kann auch jederzeit kündigen. In den ersten 12 Monaten war laut allgemeinen Geschäftsbedingungen, aber ein Kündigungsverzicht. Das heißt, der Kunde konnte diesen Vertrag mit dem Fitnessstudio erst nach 12 Monaten kündigen.
Ja, eine einjährige Bindung. Okay. Klingt jetzt nicht so außergewöhnlich.
Ist es auch nicht, ja. Aber zusätzlich haben die allgemeinen Geschäftsbedingungen dieses Fitnessstudios dann noch geregelt, dass die Kündigungsfrist 1 Monat lang sein soll und die Kündigung nur zum 30. Juni oder zum 31. Dezember eines Jahres möglich ist. Der oberste Gerichtshof hat sich daher in diesem Fall mit der Frage beschäftigen müssen, ob die Gesamtvertragsdauer, die eben sich zusammensetzt aus der Mindestvertragsdauer, der Kündigungsfrist und dem Kündigungstermin, nämlich 30.06. oder 31.12., ob das eine übermäßig lange Vertragsdauer für sich begründet hat.
Aber soweit ich weiß, kann so eine längere Vertragsbindung eines Kunden sachlich doch durchaus gerechtfertigt sein.
Ja, richtig. Also zum Beispiel dann, wenn ein Unternehmen vor Vertragsbeginn größere Investitionen durchführen muss und die eben über eine längere Vertragsdauer mit dem Kunden dann erst sich amortisieren muss. Das hat der OGH schon erkannt und das akzeptiert er auch. Auch bei Fitnessstudios. Also da gibt es auch wirklich schon Entscheidungen im Zusammenhang mit Fitnessstudios, die sagen, ja, so ein Fitnessstudio, da musst du ja die ganzen Geräte das ist ankaufen, das ist eine große Investition und da darf man durchaus mit einer gewissen Kalkulierbarkeit der Einnahmen rechnen. Also da ist es gerechtfertigt, wenn man eine längere Vertragsbindung hat. 12 Monate, hat der oberste Gerichtshof auch gesagt, das ist auch in Ordnung. Die Frage ist, ob jetzt eine Vertragsbindung, die durch die Kündigungsfrist von 1 Monat und den halbjährigen Kündigungstermin, ob diese 18 Monate dann im Maximalfall, ob die noch okay sind. Und da hat der OGH in diesem konkreten Fall gesagt, nein, das ist unangemessen lang. Für uns aus der Praxis ergibt sich daher, wir wissen jetzt, 12 Monate gehen, 18 gehen nicht, 13 würden wahrscheinlich auch gehen, hat er hier in dieser Entscheidung so durchblicken lassen, 15 wahrscheinlich auch wieder nicht. Also ich würde niemandem raten, wirklich mehr als 13 Monate zu regeln in seinen allgemeinen Geschäftsbedingungen, wenn ich nicht will, dass die Klausel unwirksam ist. Im Ergebnis war nämlich diese Klausel unwirksam und das hat bedeutet, dass sie zur Gänze weggefallen ist und damit gab es keine Bindungsfrist, keinen langen Kündigungstermin, alles das war weg und der Kunde konnte jederzeit kündigen.
Auch nach 2 Monaten schon.
Ja. Ich kann daher an dieser Stelle wirklich nur betonen, es ist extrem wichtig, dass wenn ich allgemeine Geschäftsbedingungen formuliere, dass ich auch die zugrunde liegenden Gesetze und die dazu ergangene Rechtsprechung kenne. Mhm. Im Internet gibt es so viele Vorlagen für allgemeine Geschäftsbedingungen, die man einfach herunterladen kann, aber man kann nicht erkennen, ob die Geschäftsbedingungen der Rechtslage entsprechen. Vielleicht haben sie mal der Rechtslage entsprochen, aber nicht der aktuellen. Mhm. Vielleicht entsprechen sie einer anderen Rechtslage, zum Beispiel der deutschen Rechtslage, aber nicht der österreichischen. Mhm. Und wenn man dann vielleicht jetzt noch hergeht und sagt, ah, da steht in einer Vorlage 12 Monate, das erhöhe ich einfach eigenhändig auf 18 Monate, da brauche ich jetzt niemanden fragen, wenn 12 Monate drinnen stehen, 18 sind besser, dann hat man eben im Ergebnis das Gegenteil dessen erreicht, was man wollte. Ja. Dann hat eben der Vertrag überhaupt keine Vertragsbindung mehr, keine Vertragsdauer mehr. Also mein dringender Appell, lass AGB von einem Profi erstellen, der darauf spezialisiert ist, oder lass sie zumindest von einem Profi prüfen.
Kündigungsfristen sind wahrscheinlich immer wieder ein Thema, mit Sicherheit auch immer wieder ein Thema sind Preisänderungen. Wie schaut es denn da aus? Wie kann ich mich als Unternehmer absichern, dass ich Preisänderungen vornehmen kann?
Auch da habe ich dir ein Beispiel heute mitgebracht für eine Klausel in allgemeinen Geschäftsbedingungen, wo es eben um das Thema Preisänderungen gegangen ist. Stell dir vor, Preisänderungen, das muss ich ja regeln in den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ja, das natürlich. Ist einer der wesentlichen Punkte, wenn es sich um einen Vertrag handelt, der über einen längeren Zeitraum laufen soll. Da kannst du dir natürlich als Unternehmer schon die Frage stellen, darf ich meine Preise in diesem Zeitraum erhöhen? Stell dir vor, du hast einen Vertrag auf 10 Jahre abgeschlossen. Das Preisniveau ändert sich in der Zeit ja ganz gewaltig. Das verändert sich ja laufend. Also wir wissen ja, dass es eine Inflation gibt und das wissen wir nicht erst seit jetzt oder seit letztem Jahr oder seit den letzten 2 Jahren, sondern die hat es immer schon gegeben. Die Statistik Austria misst ja mit dem sogenannten Verbraucherpreisindex die Veränderung der Kaufkraft in Bezug auf einen festgelegten Warenkorb. Aber es gibt nicht nur diesen Verbraucherpreisindex, es gibt auch noch ganz viele andere Indizes, mit denen man Preisänderungen in bestimmten Bereichen messen kann. Und es ist auch immer davon auszugehen, wenn du Unternehmer bist, dass du für die Waren oder Leistungen, die du selbst einkaufst, um damit eben dann was zu produzieren, was du deinen Kunden weiterverkaufst, dass auch du da in regelmäßigen Abständen dafür mehr bezahlen musst, weil sich eben die Einkaufspreise verändern. Und die Lohnniveaus verändern sich. Du wirst deinen Mitarbeitern in der Regel mit der Dauer mehr zahlen müssen, als du ihnen am Anfang bezahlt hast. Und dann musst du natürlich deinen eigenen Verkaufspreis kalkulieren. Und dazu gehört, dass du eben auch deine eigenen Preise letztendlich mit deinen Kunden anpasst. Bei Neuabschlüssen, klar, dort ist es einfach, aber bei Verträgen, die eben zum Beispiel über 10 Jahre laufen, da stellt sich dann schon die Frage, kann ich meine Preise anpassen?
Wie ich sie anpassen sollte, Vorschläge dazu, kann man ja der Verbraucherpreisindex-Rechner liefern. Diese Rechner sind ja alle online. Die Frage, die sich jetzt hier für uns stellt, ist, wie mache ich das in einem Vertrag, der auf längeren Zeitraum abgeschlossen ist, dass das auch wirklich rechtlich gültig und haltbar ist?
Da gibt es eben Regeln dafür, dafür gibt es gesetzliche Vorgaben. Und tatsächlich ist es so, dass gerade über diese Preisänderungsklauseln sehr oft entschieden wird, weil eben Unternehmen in den allgemeinen Geschäftsbedingungen Preisänderungsklauseln haben, die dann möglicherweise nicht dem Gesetz entsprechen und den Vorgaben entsprechen.
Auch da hast du uns ein konkretes Beispiel mitgebracht.
Ja, gern. Schauen wir uns das Beispiel an. Es geht um einen Stromanbieter, der seine Preise anpassen wollte. Das ist ja durchaus ein momentan sehr aktuelles Thema und die Entscheidung ist auch aus dem Jahr 2022. Mhm. Die beanstandete Klausel in diesem Fall dieses Stromanbieters hat eine Wertsicherung, also eine Preisanpassungsmöglichkeit geregelt und die Bindung an einen Index. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ein Index hat ja einen Bezugszeitpunkt für die Berechnung der Wertsicherung. Also es gibt ein Ausgangsdatum, einen Ausgangswert, ab dem die Wertsicherung gemessen werden soll. Also beispielsweise Verbraucherpreisindex des Jahres 2020 mit Datum 1. August 2023. Dann habe ich einen Ausgangswert, wie hoch war dieser Index an diesem Tag.
Ja.
Und dann habe ich einen Vergleichswert, zum Beispiel 12 Monate später. Und dann kann ich diese beiden Indexwerte miteinander vergleichen. Dann habe ich eine Indexerhöhung in diesem Zeitraum und diese Indexerhöhung kann ich als Preiserhöhung weitergeben. Das ist eine vollkommen normale Klausel und vollkommen okay. Ja. Übrigens gibt es dafür ein Muster für diese Klausel, auch direkt auf der Seite der Statistik Austria kann man sich also diese Klausel selbst herunterladen. In unseren AGB, um die es jetzt da hier konkret gegangen ist, war aber das Problem, dass dieser Ausgangswert schon einige Zeit oder eigentlich schon eine lange Zeit vor dem Vertragsabschluss gelegen ist. Ja? Mhm. Also stell dir vor, du schließt am 1. August 2023 einen Vertrag ab und in der Klausel steht aber drinnen, der Ausgangswert ist der 1. August 2020. Mhm. Ja? Ja. Dann sind da schon 3 Jahre vergangen und im Ergebnis würde das bedeuten, der Stromanbieter könnte vielleicht schon im ersten Monat des Vertrages den Preis erhöhen und dann vielleicht gleich um 30%.
Deutlich erhöhen, ja.
Genau. Das hat natürlich einer gerichtlichen Überprüfung nicht standgehalten. Also da hat der oberste Gerichtshof gesagt, nein, der Ausgangswert muss in einem relativ zeitlichen Zusammenhang mit dem Vertragsabschluss stehen, darf vielleicht ein bisschen davor sein, aber mit Sicherheit nicht lange. Außerdem ist es bei Preisänderungsklauseln gesetzlich, also wir sprechen jetzt hier vom Konsumentenschutzgesetz, in dem Fall des Stromanbieters war auch das Konsumentenschutzgesetz anwendbar. Ja. Also es hat sich um eine sogenannte Verbandsklage gehandelt, das heißt ein dazu berechtigter Verbraucherschutzverband, zum Beispiel der VKI. Der VKI oder andere Verbände, die haben das gesetzliche Recht, sogenannte Verbandsklagen einzubringen. Mhm. Die müssen also gar nicht mehr darauf warten, gibt es einen Streitfall mit einem Konsumenten, sondern die prüfen in regelmäßigen Abständen die Geschäftsbedingungen von Unternehmen, in der Regel von größeren Unternehmen. Mhm. Und wenn die da irgendwelche Klauseln finden, wo sie sagen, die verstoßen gegen das Konsumentenschutzgesetz, dann ziehen sie gegen diese Klauseln vor Gericht, auch wenn es keinen konkreten Anlassfall gibt. Das sind Verbandsklagen. In dem Fall war es also eine Verbandsklage gegen den Stromanbieter und daher auch das Konsumentenschutzgesetz anwendbar. Und das Konsumentenschutzgesetz sagt jetzt, es ist zwingend notwendig, dass die kostenrelevanten Faktoren, die dir die Preisanpassung erlauben sollen, dass die in den allgemeinen Geschäftsbedingungen auch ausdrücklich beschrieben werden. Mhm. Und dann müssen im Übrigen die allgemeinen Geschäftsbedingungen auch so formuliert sein, dass bei einer Senkung dieser kostenrelevanten Faktoren, also wenn die Einkaufspreise beispielsweise billiger werden, dass dann auch der Preis für den Endkunden entsprechend gesenkt werden muss.
Ja.
Genau das macht aber die Praxis sehr oft nicht. Die Unternehmen regeln ein einseitiges Recht zur Preiserhöhung, definieren dann auch nicht, nach welchen Faktoren sich die Preisänderung richtet oder nicht konkret und sehen auch keine Preissenkungen vor. Solche Klauseln sind von vornherein, braucht man gar nicht lang nachdenken, unwirksam.
Und das bringt uns jetzt zu dem für Unternehmerinnen und Unternehmer wirklich entscheidenden Punkt. Bernd, wie können wir solche Fehler vermeiden?
Ja, ganz einfach. Rudi, Unternehmen sind immer gut beraten, erstens allgemeine Geschäftsbedingungen zu haben. Ich kann es nicht oft genug betonen, jedes Unternehmen braucht allgemeine Geschäftsbedingungen, weil ansonsten sehr viele Dinge ungeregelt bleiben oder die gesetzliche Rechtslage gilt, die dann vielleicht für den Unternehmer unbefriedigend ist. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn ich allgemeine Geschäftsbedingungen habe, dann sollte ich mir die unbedingt von einem darauf spezialisierten Rechtsanwalt erstellen lassen. Und in regelmäßigen Abständen dann auch noch überprüfen lassen. Ja. Es ist auch wichtig, dass allgemeine Geschäftsbedingungen eben nicht nur gesetzeskonform sind, sie müssen dann auch noch klar und transparent formuliert sein. Im Konsumentenschutzgesetz gibt es im § 6, der eben diese ganze Klauselkontrolle regelt, den Absatz 3, da geht es um das sogenannte Transparenzgebot. Also Klauseln müssen transparent formuliert sein, der Leser der Klausel muss wissen, was ist da jetzt überhaupt gemeint? Er muss die Klausel verstehen können. Sehr viele Klauseln werden in der Praxis tatsächlich aufgehoben, weil sie intransparent sind. Das Problem dabei ist, dass diese Klauseln dann von juristischen Laien formuliert sind. Lustigerweise sagt mir gerade den Anwälten nach, dass ihre Verträge unverständlich sind, aber um das geht es nämlich hier gar nicht. Die Verträge werden ja durch ein Gericht überprüft, also durch einen juristischen Profi und für den Richter ist etwas anders transparent oder anders verständlich als für einen juristischen Laien. Wenn jetzt ein juristischer Laie etwas formuliert, dann kann es schon sein, dass dann ein juristisch ausgebildeter Richter sagt, das ist intransparent, das ist unverständlich, man weiß nicht, was hier geregelt werden sollte. Wenn hingegen ein Profi diese Klausel formuliert, dann weiß der, wie muss man die Klausel so formulieren, dass sie auch wirklich transparent und verständlich im Sinn des Gesetzes ist für eben einen juristisch gebildeten Rechtsanwender. Und wie gesagt, eine Klausel transparent zu formulieren, das ist eben oft etwas, an dem juristische Laien tatsächlich in der Praxis scheitern.
Ja, Juristendeutsch und herkömmliches Deutsch sind nicht immer dieselbe Sprache. Ich glaube, die Erfahrung haben wir alle schon gemacht. Dankeschön, Bernd, für diese Einblicke in die Tücken des Vertragsrechts. Dankeschön, dass du uns durch dieses Minenfeld der möglichen Fehler und Irrtümer dadurch geleitet hast. Die Fehler, die wir bei der Erstellung von AGBs machen können, und auch danke für die Hinweise, wie wir sie vermeiden können. Das war es mit dieser Episode des Rechtsstandpunkt-Podcasts, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Wenn du sie für nützlich befunden hast, dann freuen wir uns über positive Bewertungen und über Likes. Und du kannst diesen Podcast auch gerne abonnieren, damit du keine zukünftigen spannenden Folgen versäumst. Das war es, wie gesagt, für heute mit dem Rechtsstandpunkt-Podcast. Wir sind Rudi Schwarz und
Bernd Trappmeier.
Bis zum nächsten Mal auf dem Rechtsstandpunkt-Podcast.